Ich begrüße Sie herzlich und freue mich, einen Text zu den Online-Lesungen für die Kasseler Stadtbibliothek für Sie einlesen zu dürfen. Es handelt sich um den Text einer Autorin aus dem von meiner Kollegin Nicola Rosbach herausgegebenen Klein-Kasseler Literaturlexikon. Dieses Lexikon zu Kasseler Autorinnen ist 2018 im Hannoveraner Wehrhahn Verlag erschienen. Mein Name ist Stefanie Kreuzer und ich vertrete an der Universität Kassel die neuere deutsche Literaturwissenschaft und Medienwissenschaft. Heute lese ich aus einem Reiseführer über die Stadt Kassel, der von Nina Dubini von Engel Brunner verfasst worden ist und aus dem Jahr 1792 stammt. Vorab einige Informationen zur Autorin. Winandine Gertrud Dubini von Engelbrunner oder kurz gesagt Nina Engelbrunner wurde am 15. April 1770 als zweites von sechs Kindern eines Hofmeisters und Hofrats in der Kasseler Unterneustadt geboren. Ihr Vater, Johann Konrad Engelbrunner, war als Juraprofessor am Collegium Carolinum tätig und unterrichtete seine Kinder selbst. Hineingeboren in Kassels adelige Gesellschaft, bekam Nina Gesangsunterricht. Sie lernte typische weibliche Instrumente wie Klavier, Harfe, Gitarre und unternahm, wie es zu der Zeit üblich war, ausgedehnte Reisen. 1794 heiratete Ninas ältere Schwester Susanna den Theologen August Karl Gottlieb Horstig und ging mit ihm nach Brückeburg. Nina folgte ihr, arbeitete dort als Musikpädagogin und betreute auch ihre Neffen und Nichten mit. Ab 1800 lebte sie wieder in Kassel. Die unverheirateten Engelbrunner Schwestern Nina, Emilie und Julie trugen die Verantwortung, insbesondere auch die finanzielle Verantwortung für sich selbst und die zunehmend älter werdenden Eltern. Es waren daher wohl ökonomische Gründe, die Nina Engelbrunner veranlassten, 1803 ihrer Schwester Emilie nach London zu folgen. Dort arbeitete sie als Erzieherin und veröffentlichte häufig anonym erste Texte. Es waren Zeitschriftenbeiträge über Musik, über Reisen, Mode, Kunst und Theater. Zudem verfasste Nina Engelbrunner in London auch ihr musikpädagogisches Hauptwerk, die 1803 in Leipzig erschienenen Briefe an Natalie über den Gesang als Förderung der häuslichen Glückseligkeit und des geselligen Vergnügens. Es handelt sich dabei um eine Art Plädoyer für eine gründliche Ausbildung der Mädchen und Frauen zum Gesang. Nina Engelbrunner blieb schließlich 5 Jahre in London. Im Anschluss waren es dann erneut finanzielle Gründe, die eine weitere große Reise der Engelbrunner Schwestern motivierten. Und wieder bildete Emilie die Vorhut, die 1804 von London nach Indien abreiste. 1808 traf auch Nina Engelbrunner in Kalkutta ein und lebte dort trotz klimabedingter Gesundheitsprobleme und finanziell schwieriger Phasen ungefähr ein Jahrzehnt bis 1818. Ihre Rückreise nach Europa führte über Südafrika. Nachdem sie den elterlichen Haushalt in Kassel aufgelöst hatte, die Eltern waren zwischenzeitlich verstorben, lebte Nina Engelbrunner in Dresden, Wien und schließlich bei Graz. Sie starb am 27. Januar 1847. Bei dem Text, den ich Ihnen nun in einem Ausschnitt vorstellen werde, handelt es sich um einen Kasseler Reiseführer mit dem Titel Kassel und die umliegende Gegend, eine Skizze für Reisende. Dieser Reiseführer ist 1792 unter dem Namen von Engelbrunners Freund David August von Appell erschienen, obwohl er von Nina Engelbrunner verfasst worden war. Der Reiseführer weist sie als genaue und zudem kunsthistorisch versierte Kasselkennerin aus. In der Vorrede grenzt sie sich selbstbewusst von den älteren Kasselbeschreibungen von Johann Hermann Schminkes und Regnerius Engelhardt ab und berichtet dann im unterhaltsamen Plauderton über Topographie und Architektur, Kunst und Kultur. Im Anhang erfährt man zudem auch Praktisches. Etwa, dass der Hofrat Grandidier eine sehenswerte Naturaliensammlung zu bieten habe und dass am Königsplatz das beste Kaffeehaus zu finden sei. Ich lese nun also aus Nina Engelbrunners Reiseführer Kassel und die umliegende Gegend, eine Skizze für Reisende aus dem Jahre 1792. Und ich beginne mit der Einleitung direkt nach dem Vorbericht der Autorin auf Seite 1 und werde bis Seite 5 lesen. Kassel hat schon längst einen ansehnlichen Platz unter den Städten Deutschlands behauptet. Ob es gleich an Größe von vielen übertroffen wird, so machen es doch feine, vortreffliche Lage, feine innere Schönheit und die Seltenheit, die es enthält, zu einem Gegenstand der Aufmerksamkeit aller Reisenden. Bekanntlich ist Kassel die Hauptstadt von Niederhessen und die Residenz der regierenden Landgraf von Hessen-Kassel. Es liegt an einer Anhöhe, die sich aus einem großen und schönen Tal erhebt. Der Fulda-Fluss, der dieses Tal durchschlängelt, teilt die Stadt in zwei ungleiche Teile. Ein Teil liegt im Tal am rechten Ufer des Flusses, der übrige, größte Teil aber erstreckt sich vom linken Ufer die Anhöhe herauf bis auf den Gipfel derselben. Diese Lage verschafft den oberen Teil der Stadt die reizendste Aussicht in die umliegende Gegend, für welche Natur und Kunst mit vereinigten Kräften gearbeitet haben. Über die Fulda führt eine 265 Fuß lange steinerne Brücke von vier Bogen, die in den Jahren 1509 bis 1512 erbaut worden ist. Des jetzt regierenden Landgrafen durchlaucht sind in Begriff, durch Erbauung einer neuen steinernen Brücke der Stadt eine Zierde und Bequemlichkeit zu geben, die sie durch dero Vorfahren noch nicht erhalten hatte. Außer dieser findet man im Sommer eine Schiffbrücke nicht weit vom fürstlichen Schlosse bei dem Eingang des Orangeriegartens. Diese ist 260 Fuß lang und ruht auf 12 Schiffen. Die sogenannte Kleine Fulda ist ein Zusammenfluss verschiedener Bäche, der oberhalb der Aue entsteht und bei ihrer linken Seite vorbeifließt. Hierüber führt neben der Orangerie eine steinerne Brücke von einem Bogen und eine hölzerne bei dem Ausgang des Fulda-Tores. Ehemals war Kassel ansehnlich befestigt. Diese Festungswerke wurden aber in den Jahren 1767 bis 1774 auf Befehl des höchstseligen Landgrafen Friedrichs niedergerissen, um die Stadt zu erweitern und zu verschönern. Jetzt ist sie nur mit einer starken 12 Fuß hohen Mauer umgeben, die Südostseite der Oberneustadt ausgenommen, die um der Aussicht willen mit einem eisernen Staket versehen ist. Kassel hat 9 Haupttore, deren Benennungen folgende sind. Erstens das Frankfurter Tor, südwestwärts. Zweitens das Königstor. Drittens das Weisensteiner Tor, westwärts. Viertens das Kölnische Tor, nordwestwärts. Fünftens das Holländische Tor, nordwärts. Sechstens das Wesertor, nordostwärts. Siebtens das Leipziger Tor, ostwärts. Achtens das Fulda Tor, südwärts. Neuntens das Friedrichstor, südostwärts. Außer diesen sind sich noch 5 Tore. Erstens das Karlstor, zweitens das Wilhelmstor, drittens das Hohe Tor und 2 ohne Namen. Eins neben dem Hohen Tor und das andere zwischen dem Holländischen und Wesertor. Diese dienen aber bloß zum Ausgang nach den benachbarten Garten und dergleichen und können also zu den Stadttoren nicht gerechnet werden. Kassel wird in 3 Hauptteile geteilt, nämlich erstens die Altstadt am linken Ufer der Fulda, zweitens die Unterneustadt am rechten Ufer und drittens die Oberneustadt auf der Anhöhe, von deren jeder besonders gehandelt werden wird. Sämtliche Straßen und Plätze dieser drei Städte werden von August an bis April bei Nacht durch eine Anzahl von 1112 Laternen erleuchtet. Auf der Oberneustadt, deren Straßen schnurgerade sind und wo die Laternen in symmetrischer Ordnung stehen, macht diese Erleuchtung einen sehr schönen Anblick. Die Anzahl der Häuser belaufen sich in der Altstadt auf 940, in der Unterneustadt auf 210 und auf der Oberneustadt auf 170. Zusammen also ungefähr auf 1320. Hinzu kommen noch die Leipziger und Weißensteiner Vorstadt, von welchen unten geredet werden wird. Die Anzahl der Einwohner kann man auf 20.000 Seelen rechnen. Die Gegend um die Stadt ist auf Befehl des jetzt regierenden Landgrafen mit Alleen verschönert worden, die aus verschiedenen Toren führen und mit vortrefflichen Chausseen versehen sind. Zitat Ende.